Wir sind Juju und Fabi von den Vegan Superheroes.
Und in diesem Podcast helfen wir dir mit Leichtigkeit, vegan zu sein.
Willkommen bei Vegan
Superheroes. Willkommen bei den Vegan Superheroes. In der heutigen Episode sprechen wir, oder frage ich Juju Fragen bezüglich ihrer Neurodivergenz und was das mit ihrem veganen Leben macht.
Guck mal, da kommt mein Monk schon und sagt, heißt es nicht, ich stelle Fragen, man fragt doch nicht Fragen, oder?
Weiß ich nicht. Habe ich gesagt, ich frage Fragen?
Ja.
Okay, besser als ich stelle Stellen.
Genau, also ich bin einfach ein bisschen anders als viele andere. Ich glaube aber sehr, sehr ähnlich wie die meisten von euch, ehrlich gesagt. Mhm. Weil ich, ja, ich bin neurotypisch nachgewiesen, diagnostiziert.
Du bist neurotypisch?
Neurountypisch. Mhm. Also ich habe dazu Zertifikate vorliegen.
Zertifikate mit so Gloriolen drumherum, ja, so eine Banderole
mit
drumherum.
Mit so einer, wie heißt es? Medaille.
Und genau. So einem Wachsabdruck.
Mhm. Mhm. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen von euch auch neurodivergent sind, weil ich mir sicher bin, überzeugt davon bin, dass unter den vegan lebenden Menschen ein prozentual sehr viel höherer Anteil neurodivergenter Menschen ist als im normalen Durchschnitt der Weltbevölkerung oder der deutschen Bevölkerung, weil ein typisches Merkmal von neurodivergenten Menschen ist ein höheres, ich würde sagen ein normales, Gerechtigkeitsempfinden, was unweigerlich schnell mal zum veganen Lebensstil führen kann. Und was, denke ich, meiner Meinung nach auch ein grundsätzliches Problem ist von, warum, ich habe doch jetzt den Menschen gesagt, dass es den Tieren damit nicht gut geht, warum isst du sie denn weiterhin? Ja, ist mir egal. Wie kann dir das egal sein? Also ich glaube, ich will jetzt nicht komplett schwarz-weiß über einen Kamm scheren, aber ich glaube oder ich weiß, dass es eine der Eigenschaften ist, dass man eben ein bisschen gerechtigkeitsliebender ist und ich kann mir vorstellen, dass viele NTs leichter, also dass denen leichter egal sein kann, weil ihnen Gerechtigkeit vielleicht nicht so wichtig ist. Also sie wissentlich einfach so weitermachen und nicht vegan leben.
Das kann sein.
Wir sind ein gutes Beispiel. Du bist vermutlich nicht neurodivergent, auch wenn es ja immer von einem Spektrum reden. Es ist auch hier jetzt kurz zur Erklärung kein generell, wir erklären jetzt, was neurodivergent bedeutet, Podcast, sondern ich rede einfach von meinen Lebenserfahrungen und von dem, wie ich mir mein Leben probiere einzurichten, sodass ich in dieser neurountypischen Welt als neurountypischer Mensch zurechtkomme. Mhm. Weil ich glaube, aufklärende Sachen gibt es da draußen genug.
Denke ich auch.
Und ja, deswegen starten wir eigentlich nach unserem kurzen Choro-Geschwärme direkt los. Und ich habe tatsächlich hier in allem Ernst gerade mein Protein-Bar liegen. Fabi hat schon aufgegessen?
Ja, klar.
Protein Bar Deluxe, Peanut Bar, ein Proteinriegel, der es in sich hat mit 24% Protein.
Sie.
Und der schmeckt sehr, sehr lecker. Den bestellen wir immer bei Koro und zwar im 24er Pack. Das gönnen wir uns jeden Monat.
Richtig.
Und dann können wir sozusagen uns in dem Monat zu zweit diese 24, ne?
2x12, ja.
Diese 24 Riegel einteilen und wir genießen das so wie ein Stück Kuchen oder so am Nachmittag.
Und die Cashews, die du hier noch parallel knabberst beim Aufnehmen?
Die habe ich auch von Koro. Das sind natürlich Bruch-Cashew-Stücke, weil ich das sehr viel verwende, einfach zum Snacken, zum Rösten, zum in Soßen pürieren etc., zum veganen Käse herstellen. Und warum brauchst du es dafür, die komplett auserlesene ganze Cashewkern sein? Das kann einfach der Bruchcashew sein, der automatisch in der Herstellung entsteht und dadurch einfach deutlich günstiger ist. Und das finde ich sehr sinnvoll. Ich würde keine großen Kerne mehr kaufen, wenn es nicht sein muss.
Und da auf dem Boden steht noch eine Box, die wir gleich auspacken. Da nehmen wir dann ein schönes Video zu auf, ein schönes Koro-Unboxing. Oh, ich bin sehr, sehr glücklich und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was alles drin ist. Sushi-Reis 5 Kilo, das weiß ich.
Auf jeden Fall Quinoa und Amaranth habe ich diesmal bestellt und noch vieles weiteres. Aber check doch da auch gerne mal unser Profil einfach, dann packen wir das da aus. Da haben wir auch eine Story-Highlight mit Koro, da findet man auch mal noch ein bisschen Informationen und sieht auch, wie die Produkte so aussehen. Wenn ihr auch mal bei Koro stöbern wollt, dann guckt doch mal in der Beschreibung. Da haben wir einen Link für Koro und da findet ihr auch unseren Rabattcode, der heißt vegan gesund und da bekommt ihr 5% auf die gesamte Bestellung.
Yes. Jetzt habe ich direkt eine Frage zu den Cashews. Dieses so sitzen und essen, während man Podcast aufnimmt, obwohl es sozusagen eine Audioaufnahme ist. Ist das ein neurodivergentes Ding, dass man während man was macht, irgendwas macht?
Naja, also in meinem, also vielleicht muss ich da anfangen, was ich speziell habe. Es geht ja jetzt sozusagen um das Thema, die Themen, die ich habe, in der Hoffnung, dass sie, wenn du neurotypisch bist, dir helfen, neurodivergente Menschen eventuell etwas besser zu verstehen. Mhm. Und wenn du selber neurodivergent bist, dich vielleicht wieder erkennst, siehst, dass du nicht alleine bist und vielleicht die eine oder andere Lösung oder Problematik, die ich anspreche, auch dich auch weiterbringt und dir weiterhilft. Ihr habt euch diesen Podcast oft gewünscht. In meinem neuen eigenen Instagram-Kanal Julia Brandino geht es auch viel um diese Themen. Da könnt ihr mir auch sehr gerne mal folgen, da würde ich mich freuen.
Unbedingt.
Genau, also in meinem speziellen Fall, ne, zur Neurodivergenz gehört, nagelt mich nicht fest, vieles von LRS oder Legasthenie, ist was das Gleiche ist, ich meine Rechenschwäche, über ADHS, Autismus oder auch
ja, ich weiß es nicht, was noch
Tourette ist. Zum Beispiel gehört auch mit dazu. Hochsensibilität natürlich. Genau, also ich bin definitiv hochsensibel. Ich habe eine LRS diagnostiziert schon als Kind in der Schule. Ich habe diagnostiziert ADHS und ich bin mit, ich würde mal sagen, 100%iger, aber ich kann es noch nicht belegen, ziemlich sicher auch autistisch. Das haben immerhin schon zwei, eine Fachfrau und eine Spezialist für diesen Bereich auch schon bestätigt, dass sie das stark vermuten und ja, da eine Diagnose anraten würden, weil sie sich auch sehr sicher sind nach einigen Befragungen, dass dem so ist. Ich selber habe natürlich dazu 5 Fachbücher mir angehört bei Frauen mit verstecktem Autismus etc., weil ich einfach auch sehr gut bin im Masken, das heißt maskieren, das heißt, ich habe über die Jahre lediglich ja festgestellt, nicht, dass ich neurodivergent bin, wie man es heute so schön einfach, ja, relativ einfach rauskriegen kann, weil auf Social Media und Co. so viel darüber gesprochen wird, dass es in den Medien in aller Munde ist, sondern ich natürlich mein Leben lang bis vor 2 Jahren mit dem Gedanken rumgelaufen bin, bei mir ist irgendwas komisch, ich bin irgendwie anders, wie kann ein Mensch, weiß ich, 9-to-5 in einem Büro sitzen und dabei nicht draufgehen, wie kann, also ich habe so vieles nicht verstanden oder natürlich auch mit mir schlecht geredet, weil ich nicht gecheckt habe, wieso ich so anders bin. Und das ist natürlich nicht immer nur mit einem positiven Dialog an sich selbst gerichtet also es geht natürlich damit einher, dass man sich auch Vorwürfe macht oder ja, ich glaube, der größte Leidensdruck ist, dass ich in meinem speziellen Fall wahnsinnig viel Potenzial habe, wahrscheinlich auch viel mehr Potenzial als viele neurotypische Menschen habe, aber diese letztendlich nicht nutzen kann. Und da entsteht ein riesiger Leidensdruck bei mir zum Beispiel. Und um jetzt deine Frage zu beantworten, da ich jetzt ja auch ADHS habe und auch ein bisschen zappelig bin, nicht so, dass ich die ganze Zeit die Treppen runterrennen muss und völlig mich verausgaben muss und immer gefühlt gegen Wände springe, sondern dass ich einfach immer so ein bisschen eine gewisse Unruhe habe, auf jeden Fall in den Gedanken, in der Sprache merkt man es hier vielleicht auch manchmal, sondern eben auch körperlich sozusagen, zumindest so ein bisschen zappelig. Ne? Ich sitze in jedem Kino, in jedem Elternabend, in jedem überall, denke ich so, hä, warum, die Menschen setzen sich hin und sitzen dann da. Und dann sehe ich in einem Elternabend noch 1, 2 weitere Menschen, die auch irgendwie nicht still sitzen können und dann das Bein links überschlagen, das Bein rechts überschlagen, nach vorne rutschen, nach hinten rutschen, anlehnen, nach oben, die an den Händen irgendwas rumspielen. Also diese permanente, leichte, körperliche Unruhe. Ja, das ist zum Beispiel was, weswegen ich hier gerade mit den Cashewnüssen spiele und mir zwischendurch auch mal in den Mund stecke, weil ich es mir dann besser geht. Also ich habe sozusagen 5 Kanäle offen immer. Oder 5 Tabs oder wie auch immer. Und erst wenn die alle 5 gefüllt sind, dann kehrt bei mir eine gewisse Ruhe ein. Was neurotypische Menschen extrem unruhig machen würde, 5 Sachen gleichzeitig zu machen, beruhigt mich.
Okay. Ja. Und wenn du so, wir versuchen jetzt im veganen Kosmos zu bleiben, so gut wie es geht, ne? Was ist so Einkaufen zum Beispiel? Bist du beim Einkaufen, hast du da so Overwhelming-Situationen, wenn du eigentlich sagst, ich würde jetzt gerne das und das kaufen, hast du vielleicht sogar eine Liste gemacht? Ja, das möchte ich jetzt kaufen und haben. Und dann bist du aber im Supermarkt und dann gibt es da Reize und dann gibt es da Angebote und dann gibt es da dies und das und man könnte aus den Kidneybohnen jetzt auch noch das machen und so.
Ja.
Wie gehst du mit diesen Reizen?
Ja, da überschlägt sich meine Kreativität und meine Gedanken und mein alles. Also das ist eigentlich das, wenn ich ehrlich bin, ist eine extreme Reizüberflutung. Und auch das meine ich mit maskieren. Hättest du mich das vor 2 Jahren gefragt oder vor 3 Jahren, hätte ich gesagt, nee, geht, ich muss mich konzentrieren und eine Liste mitnehmen, aber passt schon. Mhm. Aber jetzt, wo ich gelernt habe, dass das nicht normal ist und mir eingestehen kann, dass ich da wirklich einen Leidensdruck habe und dass das anstrengend ist und ich wirklich ehrlich zu mir bin, dann ist Einkaufen hardcore. Auch cool. Also ich mag es auch oftmals, weil ich einfach dann sehr stimuliert bin, Dopamin bekomme, es mir besser geht. Ne? Also gerade beim ADS-Thema zum Beispiel ist es ja so, dass ich einfach permanent zu wenig Dopamin habe, deswegen auch oft wenig Antrieb habe und gleichzeitig aber auf 5 Kalorien gleichzeitig laufe. Und ich suche also quasi ständig nach Dopamin, ich suche ständig nach einem Kick sozusagen. Und den bekomme ich natürlich zum Beispiel beim Einkaufen, wenn ich denke, oh lecker, das ist hier im Angebot, das will ich nachher kochen, das, ne, das also dann von einem zum nächsten springe. Und gleichzeitig ist es natürlich auch anstrengend, weil ich eben durch diese Hochsensibilität einfach wenig Reizfilter habe. Das heißt, ich nehme alles gleichzeitig wahr. Natürlich gerade als vegane Person, ich gehe in den Supermarkt, ich sehe nicht vegane Produkte. Mhm. Ich habe also quasi wirklich bildlich Tierleitbilder vor Augen. Ich höre quasi die Kuh in mein Ohr muhen und zu mir sprechen, so ungefähr.
Mhm, nach dem Kälbchen rufen.
Und will eigentlich im nächsten Moment mich umdrehen und der Person das aus der Hand schlagen oder mit ihr reden und sie aufklären und dann fällt vielleicht ein Kind hin und weint und ich habe Mitleid und frage mich, warum kümmert sich denn die Mutter nicht, was ist denn da los? Okay, ich helfe jetzt da, am liebsten will ich das Jugendamt anrufen, so ungefähr. Im nächsten Moment, also kommt die Musik, ist zu laut oder ich singe mit oder ich habe natürlich vergessen, was ich machen wollte. Ich springe von einer Idee zur nächsten und bin teilweise motiviert und inspiriert oder habe dann vielleicht schlechte Glaubenssätze, so, ja, ich konnte jetzt hier diese Blumen kaufen. Ach komm, schaffst sowieso nicht, die Woche einzupflanzen auf dem Balkon. Dann, ach man, immer vergesse ich alles. Also das kann ja dann auch in Negativspiralen kommen, dass ich vielleicht mit währenddessen schon bewusst bin, dass die Projekte, die mich hier anlachen, eh nichts werden oder so, weil ich halt oft zu viel will vom Tag. Und ja, also insgesamt ist das natürlich anstrengend. Ich bin eine erwachsene Frau, ich komme damit zurecht, ich habe 3 Kinder, ich bin 34, ich gehe mein Leben lang einkaufen. Aber je nachdem, und es gibt natürlich auch so und solche Tage, ist es eine schöne Erfahrung für mich, wenn ich konzentriert bin. Aber es kann auch natürlich, es macht insgesamt müde. Also es kostet mich natürlich Energie. Wenn ich sage jetzt, wenn jemand mit 100% in den Supermarkt geht, ein neurotypischer Mensch, so stelle ich mir das vor, und geht vielleicht mit 95% wieder raus, kann es halt bei mir sein, dass ich auch manchmal schlagartig während des Einkaufs todmüde werde, extrem schlapp werde oder es kaum mehr nach Hause schaffe, so ungefähr. Mhm. Und dann um Himmels willen noch den Einkauf ausräumen, obwohl ich eigentlich nur im Bett liegen will und mich ausruhen will, weil mich einfach, ich vielleicht besonders reizoffen war und ich besonders viele Gedanken hatte. Und ich vielleicht wirklich auf einmal von 100%, mit denen ich vielleicht auch reingegangen bin, wenn ich überhaupt so einen Tag mal habe, wo ich 100% habe, ich schlagartig auf einmal auf 5% runterrassle und auf einmal nichts mehr geht. Und das kann manchmal sehr, sehr plötzlich kommen, weil es mir eben auch schwerfällt, meine Bedürfnisse rechtzeitig zu erkennen und richtig einzuordnen oder die Signale, die mir gesendet werden, auch richtig wahrnehme. Und bei mir kommt natürlich auch noch das Ding dazu, das wird das manche Menschen triggern, aber ich sage jetzt einfach, dass ich Autismus habe, weil ich, wie gesagt, ich musste mich auch ewig rechtfertigen, bevor ich ADS, die Diagnose hatte, dass ich ADS habe.
Dass du gesagt hast, dass du ADHS hast wahrscheinlich.
Ja, oder wegen meinen wahrscheinlichen, ja, das sagt man nicht einfach so, das wird dann den Menschen, die es wirklich haben, nicht gerecht und so. Alter, ich habe es auch und ich habe darunter extrem gelitten und ich war mir todsicher, dass ich habe. Und Fachleute haben auch da schon gesagt, dass sie vermuten, dass ich es habe und das dann nicht sagen zu dürfen, nur weil die offizielle Diagnose noch nicht ausgeschrieben ist. Und ich bin gerade an der Diagnostik dran, an einem Termin, das ist aber sehr schwer. Das finde ich einfach blöd. Und weil ich mir ganz, ganz sicher bin, dass ich es habe und es auch schon bestätigt bekommen habe, dass es sehr wahrscheinlich so ist, von dem Experten hier in Potsdam schlechthin, sage ich jetzt einfach, dass ich es habe, weil das macht es einfacher.
Okay.
Und wenn es jemand nervt, dann tut es mir leid. Ich nehme ja deswegen niemand anderem was weg. Und es ist ja nichts, was ich gerne habe. Um Gottes Willen, ich will das ganz, also ich würde das gerne nicht haben. Und
wärst du gerne ein neurotypischer Mensch?
Also, Entschuldigung, aber welcher Mensch lässt sich denn einfallen, das zu haben? Es kann ja sein, dass man das fehlinterpretiert, weil es vielleicht doch eine Angststörung oder irgendwas ist, keine Ahnung. Also es gibt schon Sachen, die ähnlich sind. Mhm. Aber kein Mensch, der nicht einen Leidensdruck hat, denkt sich aus, liest sich dazu 5 Bücher durch, guckt sich dafür 100 YouTube-Videos an, hat 100.000 Gespräche darüber, sucht monatelang nach Diagnostikterminen und Möglichkeiten. Jemand, der diesen Leidensdruck nicht hat, macht das nicht.
Ja.
Also ich würde ja auch nicht nach einem Rollstuhl recherchieren, wenn ich, solange ich laufen kann. Wenn der Bedarf nicht da ist, wird auch nicht nach einer Lösung gesucht. Also es ist ja offensichtlich ein gewisser Leidensdruck da, mhm, und ein Verdacht. Und das lässt man sich nicht einfallen, wenn man dieser Leidensdruck nicht da ist. So, deswegen sagen wir, ich habe zu 95% Autismus, und das macht es natürlich auch oft nicht leichter, weil das ja auch so wechselwirkend wirkt. Also viele Bedürfnisse, die ich als ADSlerin habe, zum Beispiel Spontanität und viele neue Reize, immer was Neues, das ist natürlich total schön, ist aber der Gegenspieler ist der Autismus, der es immer gleich haben möchte und immer alles soll an seinem Ort stehen, alles soll bleiben, wie es ist sozusagen, und das kann dazu führen, dass es sich sozusagen dadurch so fast so ein bisschen ausgleicht. Ja, das klingt einfacher, als es ist, deswegen ist man an der Stelle nicht neurotypisch, sondern man ist ja trotzdem in einem Zwiespalt, aber das sozusagen nach außen nicht weiter so wirkt, weil ich kann ja nicht autistisch sein, dazu ist mein Haushalt zu chaotisch. Ich kann aber auch nicht ADS haben, dazu habe ich zu viel feste Plätze für Sachen. Und so könnte es von außen wirken, dass ich einfach, ja, einfach normal neurotypisch bin, ein bisschen verplanter oder ein bisschen ordentlicher oder so, aber dass das innerlich ein extremer Konflikt ist und dass ich bei null rauskomme, wenn ich da Minus und Plus aufrechne, dass das ein Kampf ist, das ist natürlich was nach innen raus passiert. Quasi.
Okay. Das war jetzt sehr ausschweifend, weil wir waren eigentlich im Supermarkt.
Ja, Entschuldigung.
Das heißt, diese Supermarkt-Situation ist eine Dopaminquelle, eine große, aber auch eine Energieräuberin gleichzeitig.
Ja.
Ja? Das ist nur eine kurze Frage.
Das kann überfordernd wirken. Und gestern bin ich mit einer Liste losgegangen, weil ich Biodünger kaufen wollte für meine Pflanzen, die ich für den Garten vorziehe. Das war die Hauptidee. Und dann bin ich durch die Wohnung gelaufen und habe eine Liste geschrieben und mit dir zusammen eine Liste geschrieben. Habe vieles anderes gekauft, was nicht geplant war. Habe auch das aus der Liste abgehakt und laufe dann zur Kasse und merke, dass ich den Biodünger nicht eingepackt habe.
So.
Und dann renne ich natürlich wieder zurück und hole den Biodünger. Das heißt, oftmals habe ich 5 Projekte mir neu ans Bein gebunden, einfach nur, weil ich im Supermarkt war, weil ich irgendwas gesehen habe, was ich dann machen will. Vieles mache ich dann nicht und dann rede ich wieder schlecht mit mir, weil ich es nicht gemacht habe. Und vielleicht mal an der Stelle ganz kurz gesagt, weil natürlich, ich würde gerne hier so ein bisschen mit Missverständnissen aufräumen, und es ist nicht leicht, wenn man unter den ganzen Vögeln da draußen, damit meine ich jetzt neurotypische Menschen als Sinnbild, als Pinguin rumläuft. Ja, wir sehen erstmal gleich aus, wir haben auch Flügel, aber wir können nicht fliegen. Und wenn jetzt ein neurotypischer Mensch zu mir sagt, dann flieg doch einfach, nimm mal Anlauf und schwing die Arme ein bisschen mehr, und ich mich halb tot wedel und dann halb erschöpft umkippe und einfach trotzdem nicht fliegen kann, weil ein Pinguin nun mal nicht fliegen kann, auch wenn er so aussieht, dann kann das sehr, sehr anstrengend sein. Und deswegen diese Standard-Tipps, wie man, konzentrier dich doch einfach mal, entspann dich doch einfach mal, mach doch mal eins nach dem anderen, ist nichts, was mir hilft. Und auch nichts, was ich nicht schon 1 Milliarde Mal probiert habe, und auch nichts, was ich mir 50.000 Mal schon selber gesagt habe, mir vorgeworfen wird und wurde. Aber dann entdecke ich vielleicht, dass ich ja schwimmen kann. Und das können die Vögel nicht. Und ich kann tauchen. Und zwar richtig schnell und richtig gut. Und viele Menschen erkennen sich sozusagen wieder und reden deswegen vielleicht. Also das finde ich, das ist eigentlich mein größtes Anliegen, reden einem vielleicht das ab, und wo ich denke, also ich suche es mir noch nicht aus. Es ist doch nichts, was man jetzt kleinreden muss oder was man mit einem kleinen Tipp mal eben wettmachen kann. So ein anderes schönes Beispiel ist, dass jeder muss mehrmals am Tag pinkeln gehen, aber nicht jeder hat eine Blasenschwäche. So, ne? Nur weil ein anderer Mensch auch mal was im Supermarkt vergisst oder sich Listen schreiben muss oder mit einem Projekt mehr nach Hause kommt. Das kann sein, aber geht um die Ansammlung der verschiedenen Eigenschaften, die in der Intensität und in dem Fakt, dass es eben nicht mal eben, man damit nicht mal eben aufhören kann mit einem Tipp, einen echten Leinsdruck erzeugen. Also es gibt durchaus Menschen, die neurodivergent sind und die damit gut zurechtkommen, weil sie zwar diese Besonderheiten haben, aber ihr Leben so eingerichtet haben, dass sie damit auskommen. Und dann gibt es eben Menschen, die fast wahnsinnig werden mit dem eigenen Kopf und die eben permanent probieren, was anzupassen und das dennoch nicht schaffen. Mhm. So, weißt du noch mein Turnschuhbeispiel?
Dein was?
Mein Turnschuhbeispiel.
Mit den super neuen, super Turnschuhen, die du dir an die Schuhe machst und dann hast du diese Schnürbänder und verknotest sie dann?
Die Schuhe, die ich mir an die Schuhe mache, ist witzig.
An die Füße?
Genau, also ich habe oft dieses Problem der nicht genutzten Potenziale ist, dass ich, und es soll jetzt nicht arrogant klingen oder irgendwas, aber aufgrund von meinem extrem schnellen Gehirn, dem schnellen Schalten, dem vernetzten Denken, dem Andersdenken, habe ich wahrscheinlich wirklich auch sehr viel Potenzial. Das heißt, vielleicht besonders schicke, gute Laufschuhe, mit denen ich extrem schnell rennen könnte, wenn da nicht die Schnürsenkel zusammengebunden wären und ich, sobald ich losrenne, mich permanent auf die Fresse packe und mir dabei richtig wehtue auch. Und lange brauchen wieder aufzustehen und dann renne ich wieder los und packe mich wieder auf die Fresse. So, das heißt, das ist so ein Bild, was ich mal selber mir überlegt habe sozusagen, um meinen Zustand zu beschreiben, den ich manchmal habe. Und deswegen, also wer braucht denn diese Schuhe, wenn die Schnürsenkel versenkt? Also würde jeder sagen, dann gehe ich lieber barfuß.
Ja, du brauchst die Schuhe, du brauchst sie halt nur mit Klettverschluss.
Ich will diese Schuhe gar nicht haben.
Ja, aber was ist
die
der Schuhe Klettverschluss?
Bringen mir nichts.
Wie kannst du da einen Klettverschluss dran haben? Weil die Schuhe sind doch top. Nee, darum geht's doch gar nicht.
Nee, es ist zu viel. Es ist zu schnell, es ist zu viel. Also wenn, ich verstehe auch, also manche Menschen sagen ja, also ich hätte lieber einfach barfuß oder normale Schuhe und würde einfach jeden Tag einen Schritt gehen. Mhm. Dann komme ich irgendwann an. Ja. Ich komme nie an. Diese Schuhe bringen mich. Ich will diesen Ferrari gar nicht.
Okay.
Wozu? Wozu brauche ich am Tag 50 wirklich gute Ideen? Mhm. Oder lass es 10 sein. Mhm. Wirklich gute Ideen. Wenn ich doch nicht eine einzige davon umsetzen kann.
Ja.
Brauche ich nicht. Das macht einen wahnsinnig.
Okay. Wir driften ab. Was ist mit so, wir bleiben erstmal ein bisschen bei Essen und so. Was ist mit Konsistenzen? Gibt es, ist das eine Situation, die herausfordernd ist, wenn du, gibt es manchmal Dinge, die du schon anguckst und sagst, oh mein Gott, wenn ich mir vorstelle, wie das meinen Gaumen von innen berührt, ah, der Gaumen ist innen, ne? Wie das den Gaumen berührt, wird es eklig, wie gehst du mit Konsistenzen um und wie hast du auch gelernt, da so mit umzugehen, dass du gut mit klarkommst?
Ja, genau. Fangen wir doch mal positiv an. Natürlich hat die Neurodivergenz auch Vorteile, ganz klar. Wie gesagt, dennoch ist es nichts, was ich nicht einfach komplett als Gesamtbild einfach abgeben würde. Mhm. Aber der Vorteil ist natürlich, ich habe ja jahrelang hier Rezepte entwickelt für euch. Findet ihr übrigens auf unserem Instagram-Kanal und auf unserer Webseite. Der Vorteil ist, dadurch, dass ich so ein starkes Vorstellungsvermögen habe, dass ich wirklich lese, mittlerweile, auch durch die Übung natürlich, aber ich lese ein Rezept und schmecke quasi, wie das schmeckt. Also wirklich anhand der Mengenangaben etc.
Also manche Menschen hören Worte und sehen dann Farben. Mhm. Du siehst aber Buchstaben und kriegst Geschmäcker.
Ja, aber ich sehe natürlich auch Farben, aber ich sehe aber ich sehe ein Rezept und ich sehe quasi, natürlich nicht immer zu 100%, ne? Letztendlich muss man es nachmachen, aber ich sehe sehr schnell, gerade auf Instagram, wo vielleicht Rezepte nicht noch 5-mal vom Verlag geprüft wurden oder so, wie es bei Kochbüchern der Fall ist, ich sehe sehr schnell, oh, das ist viel zu wenig Salz oder das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist irgendwie unlogisch.
Warum macht man jetzt die feuchten Sachen zusammen, wenn das danach dann nochmal mit was Feuchtem zusammenkommt?
Wird doch, genau, das wird doch dann Klumpen. Oder warum schreibt jemand passierte Tomaten mit Tomatenmark und Wasser? Hä? Dann nimm doch entweder nur Tomatenmark und Wasser oder passierte Tomaten, aber du musst doch nicht alle drei, also da hast du doch, es geht ja auch darum, kurze Listen zu schreiben. Ich habe natürlich auch die Rezepte so optimiert, dass sie Sinn machen und das ist unlogisch. Andere Sachen, wo ich weiß, ja, okay, was soll ich da jetzt mit einem Teelöffel Rosmarin dran? Das schmeckt doch nach nichts. Da braucht es 2 Esslöffel mindestens an dieser Menge, die hier angegeben ist, etc., etc. Also ich schmecke sozusagen, wenn ich ein Rezept lese, wie es schmeckt und sehe, wo der Fehler ist oder wenn ein Fehler da ist oder weiß auch, oh, das klingt richtig gut, das probiere ich mal.
Aber Hashtag Konsistenz.
Genau, Konsistenz ist natürlich einfach aufgrund meiner Hochsensibilität ist es ein Thema, war es auch immer schon gewesen. Viele kennen vielleicht auch den Begriff Picky Eater, ne? Dass einfach Kinder sehr, sehr wählerisch sind mit dem Essen. Das ist in bestimmten Phasen ganz normal. Bei hochsensiblen Kindern, die ja automatisch zu hochsensiblen Erwachsenen heranwachsen, ist es natürlich besonders ausgeprägt. Und das habe ich definitiv bis heute. Es war auf jeden Fall als Kind viel, viel schlimmer. Ich konnte keine Pilze, kein warmes Gemüse essen. Es war so matschig, kein warmes Obst essen. Ich habe das alles nur frisch und knackig gemocht, weil dieses Matschige mich angewidert hat und so. Also sowas ist alles viel besser mit den Konsistenzen. Ich glaube, Konsistenz ist gar nicht mehr wirklich das große Problem. Es ist eher Vorhersehbarkeit. Also ich mag zum Beispiel keine Blaubeeren, weil viele schmecken gut, aber es kann immer sein, dass diese eine, die so modrig oder ehrlich oder irgendwie so, oder so einfach so nicht säuerlich, sondern so stumpf und langweilig und komisch schmeckt irgendwie.
Ja.
Und deswegen esse ich keine Blaubeeren, weil ich kann es ihnen nicht ansehen, ob sie alle gleich und lecker schmecken.
Mhm.
Zum Beispiel. Also ich bin immer noch ziemlich wählerisch, das würde man auch nicht denken auch anhand der Rezepte, weil ich natürlich so viele vielfältige Rezepte mache, aber wer genau hinschaut, sieht, dass da so gut wie nie Südfrüchte vorkommen zum Beispiel
kein
und so weiter.
Ingwer.
Kein Ingwer, kein Koriander, kein Ananas, Mango, Papaya und so weiter kann man mich mit jagen. Oder irgendwann hat mir auch mal eine geschrieben, ja, mach doch mal bitte einen Apfelkuchen. Du hast immer noch keinen Apfelkuchen gemacht. Wir haben doch gerade Saison. Und ich so, ich werde niemals im Leben Apfelkuchen essen, weil wer macht einen Apfel, den knackigen Apfel, den man in der Hand hat, warm? Ich schaffe das nicht, das zu essen. Und wenn ich das nicht selber essen möchte, kann ich das auch nicht entwickeln und warm Herzens empfehlen. Deswegen wird es das bei mir einfach nicht geben. Und da kommen wir wieder zu dem authentischen Autismus-Thema.
Authentischer Autismus.
Natürlich weiß ich, dass ich einen guten Hefeteig, da habe ich ein gutes Grundrezept. Natürlich weiß ich, dass man da eine bestimmte Anzahl an Äpfeln kleinschneiden kann, reindrücken kann. Und dann wird es den Leuten, die Apfelkuchen mögen, schmecken.
Mhm.
Aber es ist für mich wie eine Lüge sozusagen. Also ich habe ja durch dieses Autistische habe ich ja den Drang, immer die Wahrheit zu sagen und Klartext zu sprechen. Und ich bringe es nicht übers Herz, ein Rezept rauszubringen, was mir selber nicht schmeckt.
Mhm.
Also ich schreibe teilweise mit dran. Ich weiß, vielen Menschen würde das Rezept besser schmecken, wenn Ingwer dran wäre. Dann wirst du bei mir ein Rezept finden. Ingwer, wenn du so verrückt bist oder so in Klammern. Oder Ingwer, in Klammern Ingwer, wenn es dir schmeckt oder so. Aber ich werde da nicht reinschauen, dass da Ingwer rein muss. Weil, obwohl ich weiß, dass man das ja, wenn man Ingwer nicht mag, einfach weglassen wird. Würde ich ja auch machen. Aber ich bringe es nicht übers Herz, das da reinzuschreiben, obwohl ich es nicht ehrlich, warm Herzens empfehlen kann.
Ja.
Und das ist dieses Thema mit dem Lügen und dem Autismus, das fällt mir sehr, sehr schwer, weil ich, ja, deswegen bin ich auch sehr schnell viel zu persönlich, auch hier gerade wieder Laberflash vom Feinsten. Ich erzähle euch, wow, ist wirklich schon sehr persönlich, was ich erzähle. Ja, aber das ist noch so ein anderes Thema, ne? dass ich sozusagen auf Social Media und generell auch in den letzten Jahren, habt ihr vielleicht gemerkt, ein bisschen ruhiger geworden bin, weil ich einfach festgestellt habe, dass ich sehr ehrlich und sehr direkt bin und sehr offen und sehr schnell sehr viel von mir preisgebe, weil ich auch gar keinen Grund sehe, das nicht zu tun sozusagen.
Mhm.
Und gleichzeitig wurde dieses Vertrauen oft genug missbraucht. Und das habe ich mir aber auch zu Herzen genommen, weil ich hochsensibel bin. Und das hat dafür gesorgt, dass ich über die Jahre ein bisschen verschlossener wurde sozusagen.
Mhm.
Weil ich alles sehr überdenke und ich Stück für Stück mich sozusagen, um mich zu schützen, ein bisschen zurückgezogen habe und weniger von mir preisgebe. Und das ist natürlich für alle sehr, sehr schade und es tut mir auch sehr leid. Aber ich bringe es nicht übers Herz, nicht authentisch zu sein und gleichzeitig mag ich nicht verletzt werden, also halte ich einfach den Mund. Und das ist nicht so schlau, weil Social Media lebt davon, dass man redet und das mache ich immer weniger.
Sehr aufrichtig, danke.
Ja.
Ich versuche, das Ruder im Griff zu halten, falls das ein gutes Bild ist. Was ist mit
Ich will mal was fragen.
Dem Thema Du willst mich was fragen? Mhm. Aber ich interview doch dich.
Ja.
Uno Reverse.
Aber das ist ja unser Podcast.
Aber dein Mund ist voll.
Na, Entschuldigung.
Okay, macht nichts. Dann kannst du mich das ruhig fragen. Ich bin gespannt und ich bin nicht vorbereitet, was auch immer jetzt kommt.
Ja, ich auch nicht. Ist alles komplett spontan.
Ja, okay.
Aber wie ist es denn mit einer neurodivergenten Ehefrau zusammenzuleben?
Konkretisieren Sie bitte Ihre Frage, Frau Brandino.
Naja, andersrum halt. Also ich habe jetzt gerade von Vorteilen, aber auch von Nachteilen geredet. Von dem Leidensdruck, aber auch von Potenzial.
Mhm.
Ich habe ja auch schon Erfahrungen gemacht mit Medikamenten, wie gesagt. Das finde ich auch mal verrückt, dass viele Menschen haben Angst, dass dann sowas von ihrer Persönlichkeit verloren geht. Aber ich bin ja ich und ich bin nicht mehr ich. Also meine Persönlichkeit ist ja nicht meine Verplantheit oder meine, also wie ist es mit mir zusammenzuleben und im Vergleich dazu, wie war es mit mir zusammenzuleben in der Zeit, in der ich Medikamente genommen habe, also dass ich deutlich neurotypischer war, als ich es normalerweise bin, wenn du dich noch erinnern kannst.
Ich habe dich um Konkretisierung gebeten. Du meinst generell?
Ja,
generell. Kann ich nicht beantworten. Das braucht ein Buch. Also das ist eine ganze Folge. Kann ich jetzt nicht so beantworten.
Also du kommst ja generell auf klar, weil du offen bist für verrückte
Menschen. Ja, na klar. Es ist ja auch total aufregend, das alles zu beobachten und zu sehen und zu schmecken und diese Ideenprozesse zu sehen und zu gucken, wie dann Sachen neu angegangen werden und wie dann so ein Hyperfokus auf irgendwas entsteht und dann wird voll viel davon gemacht und dann werden in kürzester Zeit von dir so schnell Skills sich angesammelt und dann plötzlich kannst du irgendwas voll gut und es ist einfach schön zu beobachten. Ehrlich gesagt ist dieses, Entschuldigung, wenn der Leidensdruck nicht da wäre, den du hast, wäre das, ist das für mich mittlerweile so, dass ich dich oder generell Menschen mit diesem krass funktionierenden, intensiv funktionierenden Gehirn sehe ich halt als Überflieger an, als dreifache Geschwindigkeit. Hier, der rote Blitz gab es früher mal, der war so schnell wie der Blitz. Und so sehe ich auch dich halt einfach super schnell denkend, Hochfrequenz, große Bilder, 5-Jahrespläne, zack, zack, zack. Und dann aber auch im Kleinen trotzdem immer genau wissen, wo es hingeht und so. Während sehr viel Chaos herrscht, ist da trotzdem so eine Struktur, Fähigkeit, die ich sehr, sehr bewundere. Mhm. Und jetzt ein Unterschied zwischen.
Das spricht aber auch für dich, dass du offen bist für Neues, Veränderung und Flexibilität und dass du ein gewisses Grundvertrauen hast. Also, ne, wenn du so jemand wärst, der sagt, es bleibt alles, wie es ist, dann würdest du ja wahnsinnig mit mir werden, mit meinen 1000 Ideen.
Ich bin super flexibel.
Also, das zeigt ja auch, wie genau flexibel und offen du bist.
Ja, so. Das habe ich mir auch ganz mir ausgesucht und als Teil meiner Persönlichkeit erwachsen lassen, dass ich flexibel bin.
Ja.
Super flexibel in der Denkweise.
Ja.
Das reicht ja schon aus, weil da geht es ja los. Und das habe ich mir ausgesucht, so flexibel zu sein.
Das ist auch wirklich toll, weil ich sehe, dass mich interessiert irgendwas und du bist noch auf was anderes eingestellt oder so und dann sage ich so, nee, jetzt ist alles anders, so ungefähr. Und dann brauchst du natürlich ein bisschen länger als ich, weil ich bin ja schon drin, bin schon mal umsetzen und du bist so, warte mal, was ist jetzt bei dir los so? Also du bist dann bemüht, bist dann im Gespräch und erfährst dann sozusagen, was mein neues Ding ist so.
Ja.
Und dann passt du dich aber wahnsinnig schnell an und bist dann offen dafür, nachdem du verstanden hast, warum, während ich schon irgendwie knietief drin stecke und schon,
ja.
schon 10 Meter weiter bin unter Umständen mit meinem neuen Thema.
Hat das die Frage beantwortet?
Ja, das war sehr wertschätzend.
Ja.
Und schön. Also gut.
Gut. Gut, dann bin ich jetzt wieder dran, weil ich habe noch diese Comfort Food.
Nee, Frage. Die Frage war noch nicht beantwortet, ob du dich erinnerst daran, wie ich war, als ich Medikamente genommen habe. Also neurotypisch Scherre war.
Ja, du warst anders. Du warst auf jeden Fall mehr in diesem Modus, dass du dich jetzt mal hinsetzt und eine Aufgabe relativ unabgelenkt abarbeitest. Und auch so Aufgaben, die so sehr, sehr dopaminarm sind, sind dir leichter gefallen. Also irgendwas Belangloses.
Das weißt du noch?
Das weiß ich noch, ja.
Und manchmal ist es dir auch aufgefallen, dass ich es noch nicht genommen habe, ne? Dass ich sozusagen vergessen habe.
Ja, genau.
Dass ich wuschelig war und du so, sag mal, hast du schon dein Ritalin genommen?
Genau, das war dann, stimmt. Das gab's auch mit, das habe ich vergessen.
Und ich so, oh, stimmt, aber jetzt, ich bin ja total auf Strom, stimmt.
Genau, es geht ja nicht darum, dass man seine Lebensenergie oder so verliert. Es geht ja darum, diese krasse Bewegung sozusagen ein bisschen zu reduzieren, um nicht zu breit rumzufächern, während man läuft. Weil es ist ja total anstrengend, wenn du einen schmalen Weg zu fegen hast, du den Besen aber die ganze Zeit von ganz rechts nach ganz links schwenkst und du 3x3 Meter, also Quadratmeter Fläche sozusagen fortlaufend fegst, obwohl eigentlich nur das 2 Fuß breit sein muss.
Ja, verstehe. Ne? Weißt
du, ich meine? Und da ist dann natürlich dann ein Unterschied sichtbar gewesen, wie du so den Besen weniger geschwungen hast, weil du auch nur das gemacht hast, was nötig war, weil das auch natürlich, das ist, was ressourcensparender ist, diese heilige Energie, die wir haben halt in uns.
Voll. Ja, da sagst du gerade was, weil ich finde, dass der Kampf von neurotypischen Menschen gerade dafür, dass die Welt ein bisschen mehr akzeptiert, dass es andersartige Menschen gibt und das lohnt sich natürlich. Und es wäre schön, wenn wir uns nicht alle wie Aliens auf dieser Welt fühlen würden, weil sie eben nicht für uns gemacht ist, das System nicht für uns gemacht ist, der Kapitalismus nicht für uns gemacht ist, das Schulsystem, das alles nicht für uns gebaut ist sozusagen. Und natürlich eine Welt oder ja für neurotypische Menschen ganz, ganz anders aussehen würde. Das ist so das eine, dass es schön wäre, wenn da mehr Awareness und Verständnis wäre. Und wir reden hier wirklich von 10-20% und da ist noch nicht mal die Dunkelziffer eingerechnet, die neurotypisch sind. Also es ist jetzt keine Kleinigkeit irgendwie, wo man sagt, ja, für den 1% machen wir das jetzt nicht. Und wir machen uns ja sozusagen selber die Welt, wie sie uns gefällt, weil es ja gar nicht anders geht. Also ich habe natürlich gespürt, schon als Teenager, dass es mir niemals möglich sein wird, einen 9-to-5-Bürojob zu machen. Und das lag jetzt nicht unbedingt an der LRS, obwohl mir das auch eingeredet wurde, dass ich das nicht machen kann, normal arbeiten sozusagen, was natürlich Quatsch ist, aber war auch noch eine andere Zeit, sondern dass, jetzt habe ich den Faden verloren, sondern dass, ja, genau, wir machen uns die Welt ja automatisch so. Also mir war klar, ich kann nicht in einem 9-to-5-Job arbeiten. Also mir war klar, ich muss mich selbstständig machen. Mir war klar, ich muss was Kreatives machen. Ich wollte unbedingt Künstlerin werden, also wirklich bildende Künstlerin, Malerin werden. Da wurde mir gesagt, das geht nicht, davon kann man nicht leben. Also habe ich was gefunden, was immer noch künstlerisch ist, kreativ ist, was meine ADHS-Seite, die natürlich auch als junger Mensch, als junger Hüpfer sozusagen noch größer war, das Bedürfnis nach Veränderung und Welt kennenlernen und so, habe ich halt mir diesen Job ausgesucht als Herren-Make-up-Artistin und bin aber ja schon dem abgewichen, was ich eigentlich wollte. Und mir war klar, ich muss mich selbstständig machen, weil es gar keine andere Möglichkeit gibt. Ich kann nicht einen Vorgesetzten haben vor mir. Ich verstehe Hierarchien in dem Sinne gar nicht richtig. Und ich kann und Sachen befolgen und ausführen, die ich für nicht logisch oder sinnvoll oder richtig empfinde, ist für mich wirklich wie körperlicher Schmerz. Das ist fast, ich würde mich dann widersetzen und sagen, das ist aber Quatsch, lass uns das nicht so machen. Und dann wirst du natürlich gefeuert. Also mir war schon klar, dass das nicht funktioniert.
Aber wie überlebst du dann als Veganerin? Das ist ja dann, wenn man jetzt mal nicht den Arbeitskontext nimmt, sondern generell den globalen Kontext und es da so viel Ungerechtigkeit und Dinge gibt, die keinen Sinn machen, weil sie wirklich unterm Strich erstens auf der ethischen Seite eine Minus erzeugen und auch auf der finanziellen und auf allen Seiten Minus erzeugen. Wie gehst du dann als Veganerin damit um?
Ich habe ja keine andere Wahl. Das ist ja auch ein riesen Leidensdruck. Also das ist ja, wie gesagt, viele von euch, ne, Grüße gehen raus an euch, sind da ähnlich gepolt. Und genau, es ist also eh schon ein gewisser Leidensdruck da durch dieses System, in dem wir leben und durch, das wollte ich gerade noch sagen, also das Problem selbst ist ja nicht die Kreativität und so weiter, sondern das Problem ist ja, oder was ich sehe, ist mein persönliches, also die Welt mache ich mir schon irgendwie so, dass sie passt und es wäre schön, wenn die sich noch mehr anpassen würde und wir weniger Anfeindungen bekriegen würden für unsere Art und Weise, du bist laut, du unterbrichst mich, du bist wild, du bist anstrengend, du bist weiß nicht, wenn wir das alles weniger hören würden, sondern mehr, ach so, sie hat ADS oder ich kann jetzt auch mal kurz sagen, du lass mich mal kurz ausreden, du bist jetzt gerade, ich weiß, du bist gerade aufgeregt und du hast Sorge, dass du deinen Punkt vergisst und deswegen redest du gerade rein oder du bist gerade so angeregt, dass du gerade lossprudelst und so, das ist auch total schön, aber lass mich mal zu Ende reden oder schreib dir kurz auf, was du gleich sagen willst oder weiß ich was, gibt es ja Methoden, man kann sich ja irgendwie sich zurechtfinden, aber das, was selbst wenn es die Welt an mich angepasst wäre, wäre der Leidensdruck, mein Leidensdruck, meine Potenziale nicht nutzen zu können, ja trotzdem noch da. Oder dass ich Sachen kaputt mache, die mir wichtig sind oder ich Sachen vergesse oder was auch immer, das ist ja trotzdem da und macht ja trotzdem Leidensdruck und das würde ich gerne abgeben und das ist das, was ich zum Teil mit Medikamenten abgeben kann. Und genau, der Leidensdruck ist eh da und in dieser veganen, also deswegen werde ich natürlich auch, oder deswegen bin ich vegan geworden, weil mir Gerechtigkeit wichtig ist und das für mich logisch ist. Und natürlich fühlt sich wahrscheinlich auch nicht nur ein Einkauf für mich eventuell intensiver und anstrengender an, sondern auch das Vegan-Sein. Aber die Alternative wäre ja nicht vegan zu sein und das wäre ja noch viel unlogischer, das ist ja gar keine Option.
Das ist keine
Szenario. So, also bin ich natürlich vegan und gleichzeitig denke ich mir, hallo, warum machen denn nicht einfach alle mit? Wir haben alle die gleichen Fakten. Ja. Wieso springt denn keiner drauf an? Ich kann das schwer verstehen und nachvollziehen. Das Leid der Tiere tut mir vielleicht auch besonders doll weh, keine Ahnung. Genau, aber die Alternative wäre ja, nicht vegan zu sein und das wäre noch schlimmer. Es ist verdammt anstrengend und wir lernen es ja immer wieder. Wir haben ja ganz viele Menschen von euch Kontakt über diese über 5 Jahre, die wir das jetzt hier machen, die uns anschreiben, juhu, ich bin jetzt endlich vegan Und jetzt kommt aber diese Weltschmerzkeule, so, oh mein Gott, was ist das für eine Welt? Ich habe jetzt gedacht, ich kann jetzt allen sagen, warum ich vegan bin, und machen alle mit, aber die machen alle gar nicht mit, und was soll das denn? Und das kann natürlich eine neue Schmerzwelle auslösen, für die man eben keine Lösung hat. Ne? Für die erste hast du eine Lösung, du siehst die Ungerechtigkeit und wirst vegan, super. Für die zweite, ich inspiriere jetzt die anderen Menschen auch noch, damit es wirklich aufhört. Und wenn man Glück hat, macht einer mit, so ungefähr. Das löst einen Schmerz aus, den man eben nicht lösen kann. Und das kann einen natürlich auch ganz schön wahnsinnig machen. Und das macht auch manche ganz schön wahnsinnig. Das weiß ich definitiv. Und du ja auch. Wir kriegen ja viel Feedback. Weil das ist, ja, Probleme sind ja kein Problem. Aber wenn man Probleme nicht lösen kann, dann sind sie ein Problem.
Ja. Neurotypische Menschen in der Vegan-Bubble sind meistens die, die dann auch sozusagen Helden. An vorderster Front stehen.
Wieso?
Und die, na, weil der, wie du das doch eingangs gesagt hast, der große Drang nach Gerechtigkeit sorgt einfach dafür, dass.
Aber du hast gesagt, neurotypische Menschen.
Nee, das meinte ich aber nicht. Ich meinte natürlich neurodivergente Menschen.
Okay.
Das ist doch logisch.
Den Satz nochmal neu.
Du musst doch wissen, was ich meine, wenn ich das
Guck
sage.
Guck mal, gut, dass ich Details so manchmal mit. Manchmal
neurodivergente Menschen sind an vorderster Front.
Okay.
Das ist eine These,
weiß
ja?
Ich nicht.
Sind dann
ja.
Das ist eine These. An vorderster Front und sorgen dafür, dass diese Bewegung noch größer wird und noch mehr Menschen davon erfahren. These.
Jein. Es ist jetzt alles sehr spekulativ, ne? Und sehr, naja,
ist in
ihr
Ordnung.
Wisst schon. Ja,
das ist unser
genau.
Podcast, wir dürfen das.
Ich, also erstens mal seid ihr alle, die hier zuhören und alle, die vegan leben, in unseren Augen vegan Superheroes.
Yes.
Wie toll ist das denn? Und ich habe eigentlich fast, ich will es gar nicht bewerten, aber ich finde Menschen, die nicht neurotypisch sind, so wie du, der trotzdem genug Courage, ethisches Denken hat und genug Herz hat und genug Gerechtigkeitsempfinden hat, um trotzdem zu sagen, geht gar nicht, finde ich, richtig krass, weil ich habe das Gefühl, dass neurodivergente Menschen fast noch weniger eine Wahl haben, das nicht irgendwann darauf zu kommen und das zu machen, so ungefähr. Deswegen finde ich es toll. Und natürlich braucht es beides, weil, und es brauchte auch schon immer beides. Und wenn es die ADSler nicht gebräucht hätte in der Vergangenheit, dann hätte sich das ja auch nicht durchgesetzt. Also es brauchte die Menschen, die schnell funktionieren können, die vorpreschen können, die Ideen haben, die Begeisterung abrufen können, Leute akquirieren können und dann eventuell wieder abspringen und das nächste Thema rennen, weil das nicht langweilig ist, aber dann sind ja andere Leute da, die vielleicht neurotypisch sind, die das weiter durchziehen und wirklich umsetzen am Ende. Also das hat es schon immer gebraucht. Es ist ja auch nachgewiesen, dass in wirklichen Stress- und Paniksituationen, wo neurotypische Menschen teilweise ja wirklich zusammenbrechen und überhaupt nicht damit mit diesem Zustand zurechtkommen, dass da ADSler sehr, sehr klaren Kopf bewahren und extrem schnell, extrem gut reagieren können, weil das ist die Temperatur, in der wir auf Fahrt kommen. So, das ist das, was wir brauchen, um klar denken zu können.
Ja.
Und in einer, so, deswegen braucht es natürlich diese Menschen immer schon gebraucht. Aber ja, inzwischen ist ja alles sehr konform, ne? Also es gibt dieses klassische Schulsystem, es gibt dies, das, also einfach ein System, in das wir nicht mehr gut reinpassen. Das war natürlich früher bei flexibleren Ansichten, da hätte es diese Begründung auch nicht gebraucht. Dann wäre das halt Juju, die einfach schnell verdrahtet ist und immer gute Ideen hat, aber Unterstützung bei der Umsetzung braucht, und dann gibt es den, der immer toll Sachen in Ruhe durchziehen kann und Geduld hat. Und beide haben ein verschiedenes Sein und Wesen, und das ist beides in Ordnung. Und
du hast
heute,
ja doch uns beide gerade beschrieben.
Ja. Und heute, genau, bin ich natürlich die in der Schule, wie oft musste ich wegen akuten Lachanfällen vor der Tür stehen. Das klingt jetzt natürlich witzig, aber gleichzeitig habe ich das mit Absicht gemacht. Also habe ich permanent in der Schule Lachanfälle bekommen, und ist das eine sinnvolle Strafe, dann jemand, die eine Impulskontrollstörung hat und vielleicht sogar gut, so gut drauf ist, dass sie ständig lacht, ist es der richtige Weg, sich ständig vor die Tür zu stellen, sodass sie den Unterricht verpasst und in der Pause, wenn sie es schafft, sich da zu motivieren, den Stoff abzuschreiben, der von der Tafel übernommen wurde oder so, war das der richtige Weg, mich ständig vor die Tür zu stellen, nur weil ich eine Impulskontrollstörung habe und bei lustigen Situationen einfach wirklich unterm Tisch lag, statt nur kurz zu kichern und es wegzustecken und weiterzuarbeiten? Weiß ich nicht. War das fair? Weiß ich nicht. Und das ist halt sowas, ne? Darunter habe ich natürlich gelitten. Und das, wenn ich das nicht hätte, diese angeborene neurologische Störung, gegen die man nichts machen kann, gegen die es immer bei ADS immer Medikamente gibt, bei Autismus gibt es da keine Medikamente, wenn ich die nicht hätte, dann hätte ich ja auch diese Probleme nicht. Deine Frage war jetzt aber auf vegan bezogen. Mhm. Und es braucht, deswegen sage ich, meine Antwort ist, es braucht beides. Es braucht beide. Und ich finde es toll, wenn Menschen sich zusammentun. Und ich glaube, dass wir teilweise, ich will es jetzt mal wegmachen von dem neurotypisch oder nicht, es gibt einfach Menschen, die sehr, sehr hart an den Veganen, also die zu wenig flexibel auf Menschen zugehen. Mhm. Also wenn wir sehen, ich sage jetzt, ich habe keine aktuelle Zahl, ist auch mal ein bisschen schwer, es gibt verschiedene Zahlen, aber sagen wir mal, wir sind 2% VeganerInnen. Oder sei es 4, ja? Und sagen wir 2%. Und 98% der Deutschen sind also nicht vegan. Und an dieser Zahl tut sich leider relativ wenig. Wir werden mehr, ja, aber wirklich langsam. Mhm. So, das gilt also, 98% zu überzeugen. Und jetzt gibt es da Menschen, sei es, weil sie neurodivergent sind oder nicht, die es nicht ertragen, Menschen langsam umzustellen, sanft zu informieren, verständnisvoll zu begegnen, die Vergleiche bringen, wie wenn ich jetzt den Hund schlage, ist das okay. Das eine ist leider offiziell im Strafbuch eine Straftat, das andere ist eine jahrzehntelang oder schon immer angeborene Realität, die uns als normal und als richtig und kulturell verankert etc. beigebracht wurde. Das heißt, die müssen wir wieder verlernen. Das ist leider keine Straftat, die können wir nicht mal eben anzeigen. Das heißt, es bringt nichts, Menschen unter Druck zu setzen, sie direkt Pistole auf die Brust, aber jetzt, du weißt doch, die Tiere leiden, willst du ein Mörder sein? So, das wird bestimmt ein paar überzeugen, und zwar wahrscheinlich die 2%, die oder die 10%, die da draußen als Neurodivergente rumlaufen oder weiß ich nicht, die besonders hohes Gerechtigkeitsempfinden haben. Aber es geht doch jetzt darum, die 98% der restlichen Menschen zu überzeugen. Mhm. Und dafür braucht es manchmal Verständnis und ein langsames Ablernen. So schlimm das ist, dass in dem Moment immer noch Tiere sterben, finde ich schrecklich. Mhm. Aber noch schrecklicher finde ich, wenn diese Menschen nie vegan werden. Und wenn es dann einen Prozess von einer Woche oder einem Jahr oder 2 Jahren braucht, bis sie wirklich vegan sind, weil sie mit Verständnis abgeholt wurden und Wissen abgeholt wurden, dann ist doch das besser, als wenn sie gar nicht vegan werden.
Ja, sehe ich mittlerweile kritischer, was du da sagst. Und zwar geht es darum, dass es gibt das Overtone-Fenster, dazu werde ich bald einen Reel machen. Mhm. Es gibt die Radikale, also es gibt die Gesellschaft und dann gibt es das, was die Gesellschaft als radikal betitelt, dann als das, was sie als extrem betiteln, dann als das, was sie als okay betiteln und dann irgendwann ist es salonfähig. Die Begriffe waren jetzt falsch, aber es gibt sozusagen eine Abfolge, ja? Und am Anfang ist es immer radikal und extrem, bis sich dieses Fenster verschiebt, ja?
Ja.
Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Und deswegen ist es super wichtig, dass es das Radikale braucht, die zuallererst vor, wann auch immer der vegetarische Lebensstil so richtig Fahrt aufgenommen hat, das waren ja dann damals die Extremen. Und bis die Gesellschaft halt das verstanden hat, dass es nicht extrem ist, sondern machbar oder gut für den Planeten, gut für die Tiere, dann ist es plötzlich nicht mehr extrem, sondern einfach nur noch okay oder annehmbar. Ja?
Verstehe ich.
Das heißt, diese ganzen Facetten braucht es unbedingt. Und es gibt die Pistole auf die Brust und es gibt das Streicheln und alles ist notwendig, um diesen gesamten Wandel zu machen. Das ist nur so, was ich jetzt gerade so in meinem Kopf dazu habe.
Verstehe ich voll. Gleichzeitig, es geht mir nicht schnell genug. Ich bin seit über 7 Jahren vegan und es ist nicht so, dass wir irgendwie ein exponentielles Wachstum hier sehen, dass wir irgendwie sehen, die Zahlen verdoppeln sich oder jedes Jahr um 10% oder sonst was. Mhm. Es passiert gefühlt nicht viel. Ich will hier niemanden demotivieren, aber es passiert viel zu wenig, viel zu langsam. Und das lässt mich an unserer grundsätzlichen Methode zweifeln.
Ja.
Und wenn es gilt, Heinz, Gunther und Renate zu überzeugen, dann, also anscheinend, das, was wir bis jetzt versucht haben, hat ja in dem Sinne nicht geklappt. Ne, wenn wir den Heiligen Gral hätten, die perfekte Erklärung, das was auch immer, und es ist wichtig, dass verschiedene Leute verschiedene Sachen probieren und wir schaffen ja auch einiges, aber ich hätte gerne einen Beschleuniger.
Ja.
Und für diesen Beschleuniger bräuchte es etwas Überzeugendes, was aber nicht Leute dicht machen lässt. Die Leute wollen selbst entscheiden, die wollen ihre Kontrolle über sich behalten. Und ich würde lieber an der einen Erklärung, die einen Großteil überzeugt, arbeiten, als weiterhin die Leute anzuschreien und die halten sich die Ohren zu und keiner hört zu. So, und
es ist aber, du wirst nicht drum herumkommen. Es ist erstmal undenkbar. Für den Großteil der Welt, Bevölkerung ist es erstmal undenkbar und nicht akzeptabel, das zu machen. Das geht nicht, das ist viel zu radikal. Irgendwann ist es dann so, ja, okay, man kann das akzeptieren, das geht schon. Ja, irgendwann sind die dann sensibel genug dafür, die Menschen, und haben es wirklich verstanden. Dann irgendwann ist es richtig populär. Irgendwann ist es sozusagen so in der Politik angekommen, sozusagen, dass die Politiker darüber reden. Dann ist es so komplett, dass die ganze Gesellschaft.
Aber es geht viel zu langsam, wir machen etwas falsch. Wir sind seit 7 Jahren vegan und es ist nicht viel passiert. Und ich finde, es ist nicht genug passiert. Und ich finde, die Leute wissen, was es ist, aber haben sie wirklich
Du machst ein sehr großes Fass gerade auf.
Großes Thema, ja. Ja, es geht mir nicht schnell genug.
Okay.
Und ich glaube, unsere Methode ist nicht richtig.
Okay, gut. Da können wir gerne mal ansetzen. Ich möchte dich nur noch fragen, was wünschst du dir als neurodivergente Person von der veganen Bubble? Gibt es dir irgendeine Sache, die es dir leichter machen würde?
Von der veganen Bubble?
Von der veganen Bubble.
Verstehe ich nicht die Frage.
Du bist ja aktiv und die meisten Menschen, die dir zuhören, sind aus der Bubble. Und du möchtest ja natürlich das so machen, dass du ein gutes Gefühl bei dieser Arbeit hast, damit du weiterhin das gut machen kannst.
Davon redest du.
Und das frage ich, was sozusagen wie die veganen Bubble dafür sorgen könnte, dass du noch mehr in deine Power kommst. Gibt es da etwas? Das ist irgendeine random Frage.
Also das ist ja genau das, was ich gerade angesprochen habe, mit diesem Radikalen sozusagen. Es gibt zum Beispiel einige radikalere VeganerInnen, und das ist teilweise auch wirklich als Kompliment gesehen. Ich finde es ja auch wirklich gut, dass es das gibt, Gottes Willen. Ne? Aber es gibt natürlich auch Menschen, die mir zum Beispiel mich kritisiert haben, mir geschrieben haben, die mich auch wieder zögern lassen, überhaupt irgendwas zu machen. Oder wenn ich nicht 50 Studien dazu vorher durchgearbeitet habe, dann traue ich mich nicht, den Mund aufzumachen, sonst wird es eh wieder kritisiert, so ungefähr. Und es ist nicht das Einzige, was mich vom Arbeiten abhält oder Veröffentlichen abhält, dass ich irgendwie denke, dass ich da negative Kommentare kriege. Ne, das soll auch Raum geben dafür natürlich. Aber dieses Miteinander, es macht mich wahnsinnig, dass wir sind so wenig VeganerInnen und dass wir nicht uns in unserer Unterschiedlichkeit akzeptieren und verstehen und gemeinsam Lösungen finden und gemeinsam auf diverse Weise rausgehen und dieses untereinander zerhackstückeln, das können viele Leute bestätigen, die aus der Tierrechtsszene kommen. Und es gibt viele, viele sehr, sehr, sehr gute Leute mit großer Reichweite, die viele andere TierrechtlerInnen geschafft haben, so weit kaputt zu machen oder so weit zu verkopfen, dass sie mit ihrer Arbeit aufgehört haben. Und das finde ich krank. Und ich finde, es hat was Krankhaftes, wenn man mehr darauf konzentriert ist, andere VeganerInnen, die Öffentlichkeitsarbeit machen, fertig zu machen, weil sie nicht exakt deinen Wortlaut irgendwie formulieren und nicht exakt das Problem erkannt haben, was du erkannt hast. So, dass es tatsächlich Menschen gibt, die sich darauf konzentrieren, andere VeganerInnen fertig zu machen, in der Hoffnung auf was Gutem. Sie wollen ja, dass wir es anders formulieren, weil sie denken, dass wenn wir es nur richtig formulieren, dass andere das dann verstehen. Aber diese Andersartigkeit, die Diversität anzuerkennen und die Menschen zu unterstützen, statt sie einzuschüchtern, da sollten wir schon mal anfangen. Wir sind so wenig. Wenn wir anfangen, uns gegenseitig zu bekriegen, haben wir verloren.
Ja. Frau Brandino, vielen Dank für dieses angenehme Interview. Ich reiche ihr die Hand währenddessen und schaue sie ganz seriös an. Danke für dieses Interview. Danke, dass Sie sich so offenherzig und offengeistig gezeigt haben. Das war ein sehr spannender Einblick. Und das waren wahrscheinlich wieder nur 4-8% von dem, was so los ist. Spannendes Thema. Lass uns gerne hier einen Punkt machen, weil ich müsste jetzt unsere Tochter abholen.
Voll.
Ja?
Voll.
Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es war spannend. Mir war es super spannend. Danke, dass ich interviewen durfte. Ich habe auch versucht, die Seriosität aufrecht zu bewahren.
Ja, hast du ganz toll gemacht.
Zurück zum Thema zu kommen. Ja,
ja.
Thema noch ein seriöser Podcast.
Schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob wir da nochmal einen zweiten Teil machen sollen, ob wir nochmal drüber reden wollen. Und ja, ich kann zum Ende nur sagen, bitte vergesst euer B12 nicht, achtet auf euch. In The Nature Vegan Gesund 10 habt ihr immer 10% auf alle Produkte. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ihr immer wieder daran denkt, dass ihr euch gesund und ausgewogen ernährt und euer B12 euch und euren Kindern gebt. Und darüber hinaus, ihr wisst, gibt es noch mehr zu beachten. Aber das würde ich an der Stelle noch unbedingt gesagt haben, weil ich neulich wieder gelesen habe, dass eine Frau, die vegan sich ernährt hat, einen starken Mangel hatte, weil sie es einfach nicht genommen hat. Geht nicht in meinen Schädel.
Geht nicht.
Egal, darüber reden wir ein andermal. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Ach nee, heute ist, naja, reden wir nicht drüber. Wir haben es ja nicht ganz geschafft momentan. Wir haben 3 Kinder.
Richtig.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.